Zu Gast heute Abend bei Mo Martin ist Christian Gerz Querstrich-Cirque.
Schönen guten Abend.
Was macht Cirque bei der Nadan?
Was macht der da? Ich bin eigentlich Texter und Dozent. Ich führe eigentlich eine Akademie an Hammerstraße in Münster, aber bin nebenbei schon seit, Gott, jetzt glaube ich 18 Jahren für die Nadan tätig. Wir sind ein vierköpfiges Team und wir teilen uns jede Woche donnerstags immer die Filme, die frisch anlaufen, in den Kinos auf. Zu viert sind wir deshalb, weil es immer mehr geworden sind in den letzten Jahren. Also wir reden jetzt hier teilweise von 8 bis 10 Filmstarts pro Woche. Mhm. Das kann man allein gar nicht mehr schaffen.
Was hat jetzt Cirque für einen Schwerpunkt? Was haben die anderen drei Kollegen für Schwerpunkte?
Kann man gar nicht sagen. Also wir sind sehr demokratisch. Das heißt, wenn jemand einen Favorit hat, wie zum Beispiel man geht gerne in Blockbuster-Filme, kann man den Blockbuster-Film sehen, versuchen aber auch dadurch immer eine große Variabilität reinzubringen, weil nicht immer die Leute, die Blockbuster gerne sehen, auch den Blockbuster-Film. Das wäre blöd, weil dann entsteht keine Ehrlichkeit. Also auch die Leute, der kritische Blick, die Leute, die jetzt gerne Dokumentarfilme gucken, wie ich zum Beispiel, halt, ich gucke mir auch mal gerne einen Kinderfilm an oder einen Blockbuster-Film.
Und jetzt die Schwerpunkte der anderen, also ist da jetzt irgendeiner auf Blockbuster spezialisiert, irgendeiner auf Dokus, irgendeiner auf Melodramen, irgendeiner tut sich jeden Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, sonstige schlimme deutsche Filme an.
Ja, das merken wir natürlich auch an den Leserbriefen, die wir von der Nadan bekommen, als auch Leute, die sich dafür interessieren, das gerne auch machen möchten. Also das vierköpfige Team ist relativ fest. Wir sind Leute auch, die das schon ein bisschen länger machen, auch mit einem journalistischen Hintergrund, hoffen, dass die Texte dadurch natürlich auch eine gewisse Qualität haben, die wir auch einfordern von allen Mitarbeitern. Aber es gibt die etwas Jüngeren, also den Johnny beispielsweise, den man unter Hahn lesen kann, der macht gerne die Blockbuster-Filme. Cirque, mein Kürzel, ich bin für die Dokumentar-, Kinder- und Cinemas. Arthouse-Filme mehr verantwortlich, weil wir auch, wie gesagt, diese Bandbreite haben wollen, auch ab und zu mal einen Blockbuster-Film im Kino zu sehen.
Und die anderen beiden?
Die anderen beiden, Manfred Max ist ein Berliner, der ist auch nebenbei sehr viel journalistisch unterwegs. Der guckt sich halt auch gerne die Schlosstheater und die Cinema-Filme an. Ist aber auch sehr oft in Cineplex-Filmen, wenn es um Krimis geht beispielsweise, weil er auch schon ein Jährchen älter ist, habe ich alle den Johnny, den Omar, genau, den Buddha. Der ist auch selber Vater, guckt sich deshalb gerne die Kinderfilme an. Aber wie gesagt, wir versuchen auch immer ehrlich, die Filme zu verteilen an alle vier Mitarbeiter.
Dass also auch jeder mal was anderes sieht und dann auch wieder den kritischen Blick behält und nicht nur irgendwie rumjubelt, wenn kein Grund zum Jubeln ist.
So ist es, genau so ist es, genau.
Oder wenn man alles schon mal gesehen hat, nur jetzt nicht in dieser Form, was ja jetzt auch häufiger passiert. Was wir allerdings gleich noch besprechen werden. Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zur Kinoszene in Münster, denn dieses Jahr gab es ja 2 Jubiläen. Mhm. Fangen wir mal an mit den Älteren, nämlich 50 Jahre Cinema an der Warendorfer Straße mit Querstrich Restaurant Café Gabo. Also man kann nicht nur zum Filme schauen dahin gehen.
Absolut nicht. Wer sich einen Cinemafilm auswählt für seine kulturelle Veranstaltung am Abend, sollte das mit einem Besuch des Gabo verbinden, wo man vorher sehr gut eine Kleinigkeit essen kann, auch ein bisschen was Größeres natürlich. Es gibt ein Tagesmenü, es gibt sehr, sehr leckeren Wein. Es gibt immer auch wieder mal nette Tees. Es ist also sehr, sehr biologisch, was da angeboten wird. Und das Gabo liegt also direkt fußläufig 10 Meter nur vom Kino entfernt. Das heißt, man kann direkt auch mit seinem Getränk beispielsweise in den Kinosaal reingehen, wenn man da vorher was gegessen hat und das nicht geschafft hat, als auch nachher halt den Kinobesuch mit einem Glas Wein abschließen. Das ist auch sehr, sehr schön.
Jetzt gibt es einen neuen Geschäftsführer 2019. Der Holger Lüsch wird neuer Geschäftsführer.
Genau.
Ersetzt das Duo. Ja. Was hat das Duo gut gemacht, was jetzt vielleicht Holger Lüsch fortsetzen sollte oder was könnte noch verbessert werden?
Oh, das ist eine gute Frage. Also der Holger Lüsch ist schon seit jetzt glaube über 10 Jahren im Cinema tätig als Filmdisponent. Das heißt, er hat die Filme ausgesucht, die da gezeigt werden. Das mit so einem großen Erfolg, dass das Kino jedes Jahr als bestes Kino Deutschlands ausgezeichnet wird. Das heißt, er hat auch eine gewisse Erfahrung, bringt die mit, die auch sehr vonnöten ist, um nach wie vor halt ein Glanzlicht zu setzen in der Kulturlandschaft Deutschlands, so weit darf man gehen. Jens und Thomas, die beiden, die das halt vorher gemacht haben, wollten das mit 60 per se abgeben. Jetzt haben sie es ein bisschen früher abgegeben, weil sie auch denken, es ist genau die richtige Zeit, das zu tun. Haben mit dem Cinema und dem Gabo einfach auch ein kulturelles Glanzlicht gesetzt in Münster. Und mit einer hervorragenden Filmauswahl, mit einem schönen Roundup-Paket, also mit den Events, mit den Programmreihen, mit der Linse, die sie zu verantworten hatten über Jahre schon. Wirklich eine feste Anlaufstelle, die auch jeder mal besuchen sollte, wenn er das nicht schon getan hat oder auch regelmäßig besuchen sollte, finde ich.
Man kann vielleicht sagen, aus Kinogeher-Sicht. Man kommt meistens klüger aus dem Kino raus, als man reingegangen ist.
Auf alle Fälle. Das heißt, diejenigen, die halt etwas mehr Niveau verlangen vielleicht als in so einem Blockbuster-Film, der auch in meiner Sicht oftmals sehr schematisch und sehr schablonenhaft daherkommt, da sollte man unbedingt dann halt auch mal einen Besuch des Cinemas in Erwägung ziehen. Nicht nur zuletzt wegen des Gabus auch, sondern auch wegen der hervorragenden Filme, die da laufen.
Jetzt ist das Cineplex, also das andere Ende der Ernährungskette, ist jetzt 18 geworden, also volljährig. Da gab es ja auch im November dann großartige und viel besuchte Jubiläumsveranstaltung, inklusive einer Doppelsneak. Einerseits gab es eine Sneak Preview, andererseits dann einen Film, den die Leute unbedingt wieder sehen wollten oder wo man dachte, den muss man wiedersehen.
Ja.
Gerade auf einer großen Leinwand, was ja heute auch ein kleiner Unterschied ist zu dem, was man sonst machen kann, wenn man sich um Film kümmert.
Ja. Das, also hervorragend natürlich. Das Cineplex wird volljährig, kann man sagen. Wer hätte das gedacht damals? Wir gehören ja noch zu der Generation, die noch die andere Kinolandschaft in Münster kannten, mit dem Fürstenhof, mit dem Apollo und wie sie alle hießen, Metropolis am Bahnhof. Da habe ich auch mich dagegen gewehrt, dass das Ganze jetzt destilliert werden soll auf nur ein Kino am Hafen, wo man hinradeln musste. Noch damals für Münster war das ein sehr weiter Weg, weil man halt doch sehr komfortmäßig unterwegs war mit den drei Kinos mitten in der Stadt. Aber 18 Jahre, viele, viele Zuschauer und die Familie Esch hat das hervorragend gemacht mit den zahlreichen Events, die da auch laufen. Also mit den tollen Filmreihen, mit der Sneak Preview, jetzt mit der Virtual Reality unten im Saal und so weiter und so fort. Da lohnt sich natürlich auch mal ein Besuch im Cineplex.
Und die Feinkostabteilung Schlosstheater hat jetzt leider kein Jubiläum, aber man kann immer sagen, seit 1953 besteht der Laden und er besteht ja noch immer. Und wenn man dorthin geht, das ist ja praktisch auch so ein Anker des Kreuzviertels.
Ja, da werden auch dementsprechend die Filme ausgewählt.
Also jetzt zum Beispiel um die Weihnachtszeit, also seit ersten Weihnachtsfeiertag läuft ja Der Junge muss an die frische Luft und seitdem ist da die Hütte voll.
Ja. Nicht nur das, also generell laufen im Schlosstheater immer sehr viele Filme, die ein etwas älteres Publikum bedienen. Was nicht falsch ist, sondern man weiß um das Zielpublikum oder halt auch die, wenn man ein guter Geschäftsführer ist, weiß man um seine Zielgruppe auch in der Gegend, die da halt ansässig ist. Das haben die halt im Schlosstheater super gemacht und deshalb laufen da qualitativ hochwertige, gute Filme, aber für ein älteres Publikum.
Und jetzt auch sehr viele europäische Filme. Also wer jetzt den nächsten Blockbuster sehen will, da sind dann auch die technischen und die leinwanderischen Verhältnisse dann im Cineplex einfach besser gegeben, um sowas umzusetzen. Also gerade jetzt im großen Saal, wo ja auch technisch aufgerüstet wurde,
dass man dann da mehr
mitbekommt.
Ich habe das bei Ihnen schon öfters erwähnt. Also wer Kultur- und Filmfan ist, sollte unbedingt mal den Saal 5 im Cineplex mit dem Dolby Atmos, mit der Technik erleben. Also wenn dann halt auch in der ersten oder zweiten Reihe die Stühle wackeln bei bestimmten, wenn Flugzeug über fliegt, das ist schon ein Erlebnis und das sollte man mal gemacht haben, finde ich. Nicht zuletzt vielleicht jetzt nach Weihnachten, wo man halt ein bisschen mehr Kilos auf den Rippen hat, dass man sich da halt mit der Familie mal einen schönen Besuch im Cineplex vornimmt, kann ich wärmstens empfehlen.
Soweit Christian Gerz, Erfahrungen und Bemerkungen zur Kinoszene und zur Filmszene hier in Münster vor Ort, wie es an den drei Standorten steht und wie es vielleicht im Jahr 2019 weitergehen kann. Jetzt kommen wir aber nach Ready, Steady, Go dann zu unseren Top 10 Filmen des Jahres 2018. Zu Gast heute Abend bei Mo Martin, Christian Gerz, /Cirque. Wir reden über die besten Filme 2018. Fangen wir mal mit den Top 10 bei der Nummer 10 an. Da haben wir jetzt auf der Liste stehen Black Panther, dieser Marvel, Disney, ich weiß nicht was, Streifen, der jetzt so furchtbar erfolgreich war. Das war ja auch schon Februar, März, also gleich als die Oscars weg waren, dann kam Black Panther.
Ja. Richtig. Also Marvel stimmt, Disney stimmt. Black Panther ist auch eine Figur aus dem Marvel Universe. Es geht um einen Stammhäuptling, der Superkräfte besitzt. Normalerweise fernab der großen Städte, wie man das sonst aus den Marvel-Verfilmungen kennt, aus Afrika kommt und jetzt da in das Marvel Universe hineingezogen wird, sprich vorgestellt wird. Der Film war insofern gut, weil er nicht typisch schablonenhaft daherkommt. Also eine Superheldenfigur muss sich beweisen und erlebt eine bestimmte Reinkarnation. So ist ganz oft die Erfolgsformel aus Hollywood. Hier geht es noch um Rassismus, hier geht es auch um Männer und Frauen, um Diversity, hier geht es um starke Nebenfiguren, um Politik geht es auch sehr viel. Von vielen auch amerikanischen Filmkritikern ist tatsächlich dieser Film auch mit in den Top Ten gelandet, was mich gewundert hat, weil normalerweise nie ein Superheldenfilm in Top Tens von Filmkritikern auftaucht. Insofern kann ich dem nur zustimmen. Ich fand den Film auch ganz hervorragend. Großer Unterhaltungswert, gehört für mich in jede Bibliothek oder DVD-Othek oder Blu-ray-Sammlung hinein.
Und nachher werden wir wir das dann noch hören, nämlich als letzten Titel hat Christian Gerz ausgesucht, einen Titel aus Black Panther, nämlich einen Hit von Kendrick Lamar und SZA. Aber das ist dann erst, wenn wir mit unseren Top Ten und weiteren Sachen fertig sind.
Genau, Ihr Top Ten, Ihre Top Ten.
Sehr gut. Mein 10. Titel ist ein Film, der gar nicht ins Kino gekommen ist, aber es hat einen Grund, warum ich den ausgewählt habe. Das will ich auch sehr gut begründen, nämlich Annihilation von Alex Campbell.
Oh ja.
Das war jetzt der Regisseur von Ex Machina, der lief in Münster. Und den habe ich auch mehrmals gesehen. Meistens original mit Untertitel, also Englisch mit Untertitel. Und das hat auch wirklich seinen Grund, weil das wirklich ein genialer, also Ex Machina war ein genialer Film.
Stimmt.
Über diese Replikantin, Alicia Vikander und Dom Hell Gleason, der sich dann von ihr verführen ließ. Die Kenner werden das wissen oder man wird sich gerne dran erinnern oder wenn er irgendwo läuft, wird man da gerne dranbleiben bei dem Film.
Aber warum Annihilation?
Und jetzt Annihilation. Das war jetzt also das Projekt danach, nachdem er auch zum besten Nachwuchsregisseur gewählt wurde und da hat man dann jetzt große Hoffnung. Er hat dann jetzt dieses Projekt Annihilation und das kam dann jetzt diesen Frühjahr ins Kino und dann kam also die Meldung nach 2 Wochen, da wo jetzt mit 40 Millionen Budget, US-Dollar Budget, was jetzt nicht das höchste ist in Hollywood, also verhältnismäßig überschaubar, spielt nur 32 Millionen an und dann wird er an Netflix oder irgend sowas verkauft und da denkt man sich, also da gibt's ganz andere Sachen, die man auch an Netflix gleich verkaufen könnte, die wir ja hier dann auch nicht sehen müssten. Wieso gerade das? Und da fühle ich mich eigentlich als Zuschauer, Kinobesucher und überhaupt Kinofan verarscht. Da möchte ich wenigstens wissen, warum es irgendwie misslungen ist oder so, weil es ja auch mit irgendwelchen anderen Filmen mit Dwayne The Rock Johnson oder wie die alle heißen.
Aber Sie haben nicht den Film ja ausgewählt wegen der Qualität.
Nein, es geht jetzt um diesen Punkt, den ich machen will. Also dann soll man den nicht gleich an Netflix oder ähnliches verscherbeln, sondern dann will ich den hier auch sehen, synchronisiert oder original mit Untertiteln, je nachdem. Aber wenigstens die Chance bekommen, festzustellen, ist das jetzt genauso ein Desaster, denn wir kriegen auch so viele andere Desaster hier zu sehen, die jetzt auch nicht unbedingt viel einspielen, wo sich allerdings der Verleih nicht scheut, die dann hier noch dem Kinopublikum vorzustellen. Die könnte er ja genauso dem Netflix anbieten und dann da verscherbeln und dann da versenden lassen. Stimmt. Und das ist mein Punkt deswegen.
Ich habe den Film leider nicht gesehen, werde ich mir, glaube ich, noch angucken nach Ihrem Tipp, bin aber sehr gespannt auch auf Platz 9 von Ihnen.
Wir hatten jetzt Platz 9, das ist jetzt eine Doku Unser Saatgut.
Oh.
Das ist jetzt,
ach so, Familie, richtig.
Ja, ja, das ist jetzt die Geschichte,
genau,
wo ich denke, da geht es also um so verschiedene Geschichten, die jetzt da auch im Cinema gezeigt werden, weil da ja jetzt interessante Dokus laufen, die dann auch irgendwie ein Vierteljahr später irgendwie bei Arte, Phoenix, solchen Sendern dann leider laufen zu einer guten Sendezeit und anderweitig dann irgendwie nur 23 Uhr oder ähnliches. Und das finde ich ein bisschen schade.
Ich auch. Ich habe den Film ausgesucht, weil es dieses Jahr kein gutes Spielfilmkino ja war. Also tatsächlich, wer gute, qualitativ anspruchsvolle Unterhaltung im Kino gesucht hat, aus diversen Gründen. Filmverleiher haben ihre Filme zurückgehalten, Fußball-WM in Russland etc. pp. Deshalb war es dieses Jahr ein Film der guten Dokumentation, fand ich. Also die Filmverleiher, die gesagt haben, okay, wenn das interessierte Publikum, die keine Sportfans sind, die Sportveranstaltung einschalten, bieten wir diesen Leuten halt eine gute und qualitativ hochwertige Dokumentation an.
Worum ging es jetzt bei Unser Saatgut?
Genau, ich habe 3 Dokumentationen, unter anderem auch Unser Saatgut. Es ist ein Film, dass wir die Vielfalt in unseren Saatgutbanken verlieren. Das heißt, wenn Sie sich überlegen, es hat noch vor einigen Jahren bis zu 45 oder 40 verschiedene Bananensorten gegeben. Mittlerweile gibt es weltweit nur noch 3 Bananensorten verschieden. Es werden weltweit nur noch 3 Bananen gezüchtet. Wird ganz viel Obst und Gemüse, ist es genauso. Das heißt, es reduziert sich die Vielfalt und wir verlieren unser Erbgut an Nahrungsmittelherstellung. Das ist ein Drama, das keiner so richtig auf dem Schirm hat, außer natürlich ein paar Fachzeitschriften. Dieser Film von einem Amerikaner geht dieser Sache auf den Grund und stellt noch die Saatgutdatenbanken, die es noch gibt, weltweit her. Es gibt noch 3 große, in Finnland ist eine große. Und sagt, Achtung Leute, wir müssen darauf achten, dass wir nicht unser Erbgut, unsere Nahrung verlieren. Dringende Sehempfehlung, Unser Saatgut von mir, nicht nur weil man dadurch sehr viel lernt, sondern auch der Film ist sehr unterhaltsam und gibt so ein bisschen auch die Begründung, warum wir regionale Produkte essen sollten.
Und natürlich, wenn das bei Arte dienstags um 19:45 läuft, dann sollte man das einschalten, statt die royale Doku, die dann beim ZDF oder ähnliches läuft, die man wirklich knicken kann, weil man da nur was erfährt, was man eigentlich schon weiß oder nicht mehr wissen will und dann die Leute schon zu viel vorgezeigt werden.
Was ganz Besseres geben als ein Film, bei dem man was lernt und der gleichzeitig unterhaltsam ist. Die dringende Empfehlung von mir deshalb auch, gehört ihr das aufgezeichnet oder aus der Medizin. Mediathek herausgezogen, unser Saatgut.
So, jetzt mein Platz 9, nämlich wieder etwas, wo ich mich beschweren möchte, nämlich Roma von Alfonso Cuarón.
Oh ja, schön.
Der hat ja mit Gravity den anderen großen Film gemacht, der jetzt auch noch vor kurzem im Fernsehen lief, wo dann auch wieder die Leinwand zu klein ist. Mhm. 90 Minuten richtig komprimiert, also mit der beste Raumfahrtfilm nach 2001. Mhm. Aber jetzt Roma ist was völlig anderes. Er ist ja ein Mexikaner. Mhm. Und da wird jetzt auch die mexikanische Geschichte von 1968, also es gab parallel zur Olympiade, gab es einen Aufstand in Mexiko, was vielleicht im Westen vielfach vergessen wurde oder leicht vergessen wird, dass es auch damals sowas gab. Nicht nur Aufstand hier in Paris, in Amerika, in Berlin, sondern auch dort. Und das wird aus der Sicht seiner Haushälterin erzählt. Und dann so visuell interessant, wenigstens das, was man aus dem Kulturmagazin und aus den Kinomagazinen erfahren konnte. Da wurde man richtig heiß und da frage ich mich, der ist jetzt auch irgendwie bei Netflix oder Amazon gelandet. Hat er auch diesen Preis geholt in Venedig und wird wahrscheinlich auch den Auslands-Golden Globe bekommen, weil er da auch nominiert ist. Und ich finde, es ist eigentlich schade. Jetzt machen Regisseure große Filme für große Leinwände und dann werden die in Netflix oder Amazon oder wie sie alle heißen da versenkt. Und das finde ich eigentlich schade. Mhm. Wozu sind denn die Kinos da? Es wird genug Schrott auf irgendwelche großen Leinwände da vorgezeigt, den man nicht sehen muss, den man nicht braucht. Da können wir jetzt eine ganze Top 10, Top 20 Liste machen von Filmen, die man nicht braucht.
Die Begründung kann ich Ihnen, glaube ich, liefern, weil Cuarón, meine ich, hat, also das war eine Auftragsarbeit von Netflix und ich finde das tatsächlich gut. Also ich bin einer der Filmliebhaber, die das gutheißen und es sogar nicht nur tolerieren, sondern gutheißen, dass es diese Video-on-Demand-Angebote wie Netflix, Amazon Prime gibt, weil kreative Filmschaffende bekommen ein gewisses Budget. Das Budget ist sehr hoch, weil die On-Demand-Dienste sehr viel Geld verdienen und haben komplette künstlerische Freiheit. Das heißt, die kreativen Leute dürfen sich überlegen, was sie wollen und bekommen das feste Geld dafür, egal wie das Einspiel ist, weil es in Hollywood nicht funktioniert. Hollywood funktioniert nach Einspiel. Hier ist es aber bei Cuarón, hat das Geld bekommen und deshalb landet dieser Film auf Netflix. Ich kann das unterstützen tatsächlich auch, obwohl ich damit natürlich dem Kinomarkt die Zuschauer abgrabe. Aber sie bekommen halt bei diesen Video-on-Demand-Diensten so viele gute Sachen zu sehen, aufgrund dieser Möglichkeit, dass die Filmschaffenden einen bestimmten Betrag bekommen und damit machen können, was sie wollen.
Und es besteht ja vielleicht noch die Hoffnung, wenn die jetzt also bei Netflix und bei Amazon, um die nochmal zu nennen, hier ausgelutscht sind, dass dann vielleicht auch die Hoffnung ist, dass man dann doch noch irgendwie in 5 oder 10 Jahren dann die doch noch auf irgendeiner großen Leinwand erscheint, wo man dann das als Kunstwerk genießen kann und jetzt nicht als Produkt, was jetzt was einspielen soll.
Genau, ich habe Roma leider nicht gesehen, aber wenn ich das höre, ist es eine dringende Empfehlung, werde ich mir anschauen.
So, jetzt kommen wir zu Platz 8, da sind wir wieder bei Christian Gerz-Serks Auswahl und da haben wir Black Klansman. Und was gibt es dazu zu sagen zu dem aktuellen Spike Lee Film?
Ja, ich weiß auch nicht, ob dieser Film in vielen Bestenlisten auftaucht. Spike Lee hat mal wieder einen Film gemacht, wunderbar, kennt man, ne? Dunkelhäutiger Regisseur, tolle Filme gemacht. Black Klansman, so heißt er genau, ist ein Film über die KKK-Bewegung damals in den USA. Gibt es ja heute immer noch, aber war halt in den 70er, 80er Jahren noch sehr viel bekannter.
Wie sich ein schwarzer Polizist in den Ku Klux Klan einschleicht und dann mit einem weißen Kollegen den ganzen Laden aufmischt und dann vor allen Dingen da Führungspersonen lächerlich aussehen lässt. Also der Film hat auch sehr viel Humor, sehr viele Sachen und passt auch ein bisschen. 1989 wurde Spike Lee um die Goldene Palme in Cannes fühlte er sich betrogen mit Do the Right Thing, wo es auch um Rassismus, um Hitze in New York ging. Das gleiche Thema, nur jetzt anders aufgezogen. Mit Humor, mit John David Washington, mit Adam Driver und sonst wem alles.
Genau.
Die Politik stimmt, der Humor stimmt. Also man ist 2 Stunden im Schlosstheater. Die Bude hat ja nur gebebt, in Anführungszeichen, weil der Film so toll ankam. Das war ja auch schon bei der Sneak Preview so, dass die Leute da auf den Tischen gestanden haben, auf Deutsch gesagt. Und wie gesagt, wer den Film noch nicht gesehen hat, reingehen.
Wunderbar.
In dieser Stadt gab es noch nie einen schwarzen Cop. Wir glauben, Sie sind der Mann, der hier neue Wege ebnen könnte.
Hallo, hier ist Ron Starworth. Mit wem spreche ich bitte?
Hier ist David Duke.
Großmeister des Ku Klux Klan, der David Duke?
Gott! Soweit ich mich erinnere. Was kann ich für Sie tun?
Nun, da Sie fragen, ich hasse Schwarze. Ich hasse Juden, Mexikaner und Iren, Italiener und Chinesen. Aber mein Wort in Gottes Ohr, am meisten hasse ich diese schwarzen Ratten. Ehrlich gesagt hasse ich eigentlich jeden, der kein reines arisches Blut in seinen Adern hat.
Dann spreche ich mit einem echten weißen Amerikaner.
Gott segne das weiße Amerika. Der Ku Klux Klan plant einen Angriff.
Wie schlagen Sie vor, diese Ermittlung zu führen?
Ich habe telefonisch Kontakt aufgenommen. Wir brauchen einen weißen Officer, der mich spielt, wenn sie sich persönlich treffen.
Bist du für die weiße Rasse, Ron?
Oh, scheiße, ja.
Gemeinsam werden wir ein
Ron Starworth.
Kriegen Sie das denn hin?
Mit dem richtigen weißen Mann kriegen wir alles hin.
Wann hat ein Neuling das letzte Mal eine Ermittlung geleitet?
Oh, richtig. Noch nie.
Okay, freunde dich an. Lass dich von ihnen aufnehmen.
Und, was treibt die Jungs so?
Kreuze verbrennen? Protestmärsche? Das wird ein bedeutendes Jahr für uns.
Jetzt aber zurück zur Top 10 bei unserem Countdown. Und wir sind jetzt bei Platz 7 angelandet. Und da steht jetzt beim Zettel Christian, Call Me By Your Name.
Oh ja. Genau, aus ganz bestimmten Gründen. Es ist ein sehr schöner Sommerfilm, es geht nach Italien, es sind, glaube ich, die 90er Jahre, es geht um einen amerikanischen Archäologen, Wissenschaftler, der zu Gast ist in einer italienischen Familie. Der jüngste Spross dieser Familie verliebt sich in diesen Amerikaner, das, was natürlich nicht gehen kann und gehen darf. Nichtsdestotrotz entspinnt sich eine sehr schöne Liebesgeschichte zwischen den beiden in einem Setting. Also der ist ein Wohlfühlfilm, wenn man so will, der eine ernsthafte Thematik bedient, das auf sehr leichte Art und Weise. Eine dringende Empfehlung, auch von einem hervorragenden italienischen Regisseur, der Giudino heißt.
Ja, mein Platz 7 ist jetzt was ganz anderes, nämlich Schwarz-Weiß. 3 Tage in Quiberon.
Oh, ja.
Mit Marie Bäumer als Romy Schneider. Eine französische Regisseurin hat 6 Lolas im Mai, also deutsche Filmpreise. Das Pendant zu Oscars, zu BAFTAs, zu Césars ist hier ja die Lola. Mhm. Und da hat der Film also riesig abgeräumt. Ich frage mich, warum der nicht dann auch zum Auslandsturnier da mit Golden Globe und Oscars da reingeschickt wurde, sondern stattdessen ein anderer Film, den wir jetzt nicht weiter besprechen wollen. Mhm. Und ich muss sagen, also ich war jetzt mehrmals da drin. Es ist zwar anstrengend, aber anstrengend schön. Also trotz, dass jetzt hier Marie Bäumer eine etwas gestresste Romy Schneider und etwas fertige Romy Schneider spielen musste, aber es ist einfach super.
Es ist, glaube ich, eine weibliche Regisseurin, Emily Artef, so heißt die, meine ich, habe ich auch gesehen, ist bei mir auch in den Top 20 dieses Jahr. Eine dringende Sehempfehlung auch, wer das mit dem Schwarz-Weiß-Ton aushalten kann. Also es gibt viele tolle Filme in Schwarz-Weiß, nicht zuletzt ihr Roma, gerade von Cuarón. Aber toll, hatte nur für mich komplett einen falschen Rhythmus, leider, der Film. Der ist manchmal ein bisschen langsam, manchmal ein bisschen zu schnell, manchmal ein bisschen zu hektisch.
Ja.
Aber ansonsten Marie Bäumer, dringende Empfehlung als französische Schauspielerin Romy Schneider. Toller Film.
Ja, die ja damals, also die ist ja praktisch von den Franzosen vereinnahmt worden oder die nach Frankreich ja auch mit gutem Grund geflüchtet ist, weil sie sagte, ich war jetzt lang genug Prinzessin. Also danach war sie nicht mehr Prinzessin.
Richtig.
Und das wurde ja auch ausdrücklich da dargestellt. Dann haben wir jetzt Platz 6, nämlich Leto von Kyrill Serebrennikov.
Serebrennikov, genau.
Ja,
richtig.
Entschuldigung, dass ich ihn falsch ausgesprochen habe, aber der Regisseur ist, glaube ich, jetzt entweder unter Hausarrest oder im Gefängnis, hat wenigstens Schwierigkeiten von Putin abwärts, weil er ja auf der Krim gegen die Besetzung der Ukraine und auf der Krim von der russischen Armee protestiert hat und jetzt in irgendeinem Arbeitslager schmort und ähnliche Geschichten. Und das ist also, zeigt sehr genau, warum also bestimmte Russlandfreunde, die man immer darauf hinweisen sollte, dass also so toll das da drüben doch nicht ist.
Ich habe den Film auch über alle Maßen halt gelobt in meiner kurzen Kritik in einer dann, aus ganz bestimmten Gründen. Es ist wieder mal auch ein Schwarz-Weiß Film. Es geht um Musiker in den 70er Jahren, tatsächlich in St. Petersburg, und erzählt auch eine Liebesgeschichte. Die Geschichte ist nicht allzu breit, also nicht allzu anspruchsvoll. Schön ist nur die Instrumente, die der junge Regisseur, den ich sehr bewundere, Serebrennikov, gewählt hat, weil es gibt Musical-Elemente zwischendurch, es gibt eine harte, ganz harte Einstellung, halt, wenn es um öffentliche Auftritte der Band geht. Es geht um eine schöne Liebesgeschichte, wieder mal, auch die nicht passieren darf, weil eine sehr schöne, gut aussehende Russin mit einem anderen liiert ist. Es geht um Talent, es geht um Leidenschaft, was halt nicht nur die Musik auch angeht. Dringende Empfehlung, weil es ein toller Regisseur ist auch, der hoffentlich mal wieder aus seinem Arrest freigelassen wird, weil damit tun sich die Russen keinen Gefallen.
Ich bin Leonid.
Mike, freut mich sehr.
Und das ist Vicky. Ich meine Viktor. Wir sind ein großer Fan von dir. Deine Songs sind toll.
Oh, recht hat er recht. Kommt was trinken, Viktor.
Mike. So sah er nicht aus.
Ist jemand Feuer?
Sagt mal, was habt ihr damit vor?
Musik machen natürlich.
Aha, und das heißt konkret?
Songs.
Von sowjetischen Komponisten.
Ja, ganz bestimmt. Sind unsere eigenen.
Wollt ihr Wassermelone?
Was? Ach so, gern.
Nein.
Zum Wohl.
Und wie heißt eure Band?
Noch gar nicht.
Aufgepasst! Hier kommen die noch gar nichts.
Die Band noch gar nicht? Tritt jetzt auf mit den fast gar nichts.
Die Penner, sie heißen die Penner.
Mach dir nichts draus, der spinnt immer.
Vielleicht auch die Nichtsnutzer.
Wir sind keine Nichtsnutzer. Ich arbeite manchmal im Theater.
Ja, das stimmt. Unser Leonid hier, der arbeitet wirklich im Theater als Kulissenschieber auf der Bühne.
Wen schiebt er denn da so?
Victor ist Künstler.
Aha.
Er arbeitet mit Holz.
Ich übersetze mal. Victor macht Tischlerei in der Berufsschule. Er ist also Lehrling. Victor, spiel doch mal was für uns. Vielleicht eins von deinen früheren Stücken. Aber warte, bevor wir hier noch in Begeisterung erstarren. Was trinkt ihr da eigentlich?
Moldawisch.
Gib her, bevor ihr euch damit die Lichter ausschießt. Also?
Wie, etwa jetzt?
Nein, Mann, morgen.
Lass das.
So, jetzt mein Platz 6, der andere Liebhaber von François Ozon. Wieder was ganz anderes als das, was wir jetzt vorhin besprochen haben. Nämlich François Ozon ist ein anspruchsvoller Regisseur für anspruchsvolle Sujets. Also Themen, die er bearbeitet, und das ist ein wirklicher Leckerbissen gewesen, also für Spezialisten, also jetzt nichts für ein Massenpublikum, weil die Geschichte ja auch ein bisschen verzwickt ist.
Ja, seit langem hat François Ozon mal wieder einen Roman verfilmt. Es ist, hat ja auch eine Romanvorlage, glaube ich, der Film, hat eine wunderbare Hauptdarstellerin mit dem ehemaligen Model Isabelle Wacht, die halt in Jung und Schön bei ihm schon mal aufgetaucht ist. Hier geht es um eine etwas anspruchsvollere Geschichte, möchte ich mal sagen, weil sie auch mittlerweile ein bisschen älter geworden ist und sich dann halt in den falschen Mann verliebt, so viel davon verraten. Zwei wunderbare Hauptdarsteller, ist bei mir auch in den Top 20, nur nicht in den Top 10, weil er halt so ein bisschen auch unrhythmisch wirkt, wie ich fand. Aber auch eine Empfehlung, gebe ich.
Es ist ein optischer Leckerbissen, die Geschichte ist verzwickt, also man geht nicht gelangweilt da raus. Also man muss natürlich ein bisschen Kenner sein, weil da wird auch ein bisschen so Frankreich gezeigt, wie es sich so selber darstellen will. Also da die Klamotten stimmen, die Umgebung ist schick, alles. Also das ist jetzt nicht das Paris, was in gelben Westen demonstriert, sondern eher das Gegenteil der Einkommenspyramide, nämlich weiter nach oben gerichtet.
Richtig.
Aber trotzdem, wenn man das Setting und das Umfeld dann wahrnimmt, dann passt das auch dazu.
Absolut.
Jetzt kommen wir zu Platz 5, und das ist eine Romanverfilmung von einem Engländer am Strand. Was gibt's dazu zu sagen? Es war also, ich habe den auch gesehen, eine sehr schöne Verfilmung, aber was ist der Tiefgang dabei?
Ach, wie schön, ja. Ich habe den ausgewählt, weil es um einen Ian McEwan-Roman geht, der On Cecil Beach heißt, dieser Roman. Dominic Cook ist der Regisseur, hat es geschafft, diese Romanblätter oder diesen Inhalt der Geschichte perfekt auf die Leinwand zu transportieren, indem er einen anderen Blickwinkel gewählt hat. Manche Regisseure machen den Fehler, komplett 1:1 die Romanen in Bilder umzusetzen. Dominic Cook hat aber tatsächlich einige Sachen rausgelassen, einige Sachen auch ergänzt, was man darf, was eine künstlerische Freiheit ist, wie ich finde, mit Saoirse Ronan, und ich komme auf den jungen Engländer nicht mehr, zwei hervorragende Darsteller gefunden hat, die glaubhaft, absolut glaubhaft eine junge Liebesgeschichte in den 60er Jahren transportieren. Man wandert mit diesen beiden, die aus unterschiedlichen Ständen kommen. Sie ist halt aus dem oberen Stand und er ist halt aus der Arbeiterklasse. Normalerweise funktioniert das auch nicht, aber wie es ausgeht, verrate ich jetzt nicht. Eine dringende Sehempfehlung, sehr ruhig, sehr atmosphärisch dicht, obwohl man diesen Begriff nicht mehr erwähnen darf als Kritiker. Aber ist ein toller Film. On Cecil Beach, im Original am Strand auf Deutsch.
Es ist eine 60er Jahre, und man sieht doch an der Kleidung und sonstigen, dass das 60er Jahre war. Gerade die Hauptdarstellerin, das passt richtig alles wie angegossen. Und das ist auch eines der Merkmale, weswegen man den gerne anguckt. Also solche Sachen auch, dass das Setting stimmt, die Zeit stimmt und überhaupt. Ne?
Ja.
Was dann auch gut zu meinem Platz 5 kommt, nämlich, wir hatten jetzt vorhin am Strand, ich habe auf Englisch den Titel The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Book Club. Das ist das Original, was uns hier in Deutschland als Romanze, also als so Pilcher-Verschnitt Deine Juliet hier angepriesen wurde vom deutschen Verleih. Im Englischen total anders, denn es geht um den Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Es geht um deutsche Besatzung von diesen Kanalinseln.
Ja.
Und es geht, wie die Leute das bewältigen, mit Büchern.
Ja.
Und ich empfehle diesen Film auch aus dem Grund hier, da wird nämlich auch positiv gezeigt, was Bücher Positives bewirken können.
Absolut.
Es gibt eine Stadtbücherei in dieser Stadt. Die ist nicht zu verfehlen, gleich neben der Lamberti-Kirche.
Mhm.
Und wenn man also Trost sucht oder sonst was, auch irgendwie Mütter mit Kindern, hier gehen sie in den Keller von der Stadtbücherei, fragen eine Bibliothekarin oder jemand sonst, der da was zu tun hat oder was zu sagen hat, und sie werden sicher etwas finden, womit sie dann die Zeit gut verbringen und dann wieder aufgebaut werden, denn ein Buch hilft da immer.
Vor allen Dingen jetzt zwischen den Feiertagen auch dringende Wärmesempfehlung von mir auch. Der Film nicht unbedingt, ich fand ein bisschen zu kitschig, aber halt zu lesen ist immer von Vorteil, auch nicht zuletzt, gerade wenn man halt eine ruhige Minute hat, abseits von Massenpublikums, TV und sonstigen Videoangeboten.
Jetzt die Top 3 machen wir dann nach einer kurzen Musikpause. Da Abend bei Martin, Christian Gerz. Er ist der Filmkritiker für Nadan unter anderem, auch noch für mehr Texte, mehrfilme.de. Im Internet zu finden, wo dann noch viel ausführlicher auf Filme eingegangen wird. Und wir sind gerade bei unseren Top 10, also subjektiv. Es geht jetzt nicht um Besucherzahlen, es geht jetzt nicht um Umsatzzahlen, es geht jetzt nicht um Zuschauerzahlen. Das wird anderswo dann in anderen Medien noch reichlich jetzt oder wurde gerade besprochen um den Jahreswechsel herum und wird noch reichlich besprochen. Dafür sind also andere zuständig, die das besser können als wir. Wir haben viele Filme in diesem Jahr besucht und unter anderem festgestellt, dass jetzt bei Platz 4 der Christian Gerz Ava genannt hat. Und worum geht's bei Ava und weswegen ist der Film so gut?
Es ist ein Debütfilm von einer jungen Französin, die Léa Musius heißt. Und Ava erzählt die Geschichte eines 14-jährigen Mädchens, was mit ihrer alleinerziehenden Mutter nach Südfrankreich in den Urlaub fährt. Und sie bekommt kurz vor ihrem Urlaub eine bedrückende, von einem Arzt, eine Erklärung für ihre doch schlechter werdenden Augen. Und zwar verliert sie nach und nach ihr Augenlicht und ihr wird prophezeit oder vorhergesagt, dass sie im halben Jahr nichts mehr sehen wird, mit 14 wohlgemerkt. Das versucht die alleinerziehende Mutter, die natürlich per se halt bestürzt ist, einigermaßen der ganzen Schwere eine gewisse Leichtigkeit mitzugeben. Diese 14-jährige Mädchen bricht aber aus, lernt in einem südfranzösischen Küstenort einen jungen Rebellen kennen, mit dem sie dann auch halt irgendwie um die Strände und um die ortliegenden Dorfschaften zieht. Der Film hat eine fantastische Hauptdarstellerin und der Film ist sehr warmherzig auch umgesetzt, sehr glaubhaft vor allen Dingen auch. Mit einer tollen Musik und eine dringende Sehempfehlung von mir.
Und es ist also eine gute Coming-of-Age-Geschichte, sagt man, glaube ich, auf Neudeutsch.
Richtig.
Jetzt kommen wir zu meinem Platz für das total andere Ende, nämlich A Star is Born mit Lady Gaga, Regie und Bradley Cooper an der Gitarre. Und es ist natürlich also der perfekte Musikfilm. Ja. Wir haben einige Musikfilme dieses Jahr gehabt, also von Mamma Mia möchte ich gar nicht reden. Mhm. Und dann hier Queen gab es auch noch. Und es kommt jetzt noch demnächst dann Elton John mit Rocketman. Mhm. Das ist allerdings im nächsten Jahr. Und da kann man sich auch schon drauf freuen. Aber ich muss wirklich sagen, wegen der Bühnenpräsenz und überhaupt wegen der Präsenz von Lady Gaga ist dieser Film mehrmals sehenswert gewesen. Und ich habe mich immer daran gestört, dass da so viel rumgestört wurde, wo man den doch eigentlich still genießen muss. Weil ja Lady Gaga für sich allein schon die Qualität auf die Bühne bringt. Jetzt nicht unbedingt als Schauspielerin, aber...
Doch, würde ich Ihnen recht geben. Also Lady Gaga hat auch schauspielerisch überzeugt. Musikalisch weiß man, was sie kann. Bradley Cooper hingegen muss ich sagen auch. Das Projekt ist ja auch ein Remake. Es hat ja schon zwei verschiedene Filme zu dieser Geschichte gegeben. Mhm. Bradley Cooper hat aber den Mut sich genommen und hat gesagt, okay, das ist auch meine Geschichte, die ich mit einem Popstar, mit einem Weltstar erzähle. Hat nicht damit gerechnet, glaube ich. Deshalb ist der Film jetzt auch für die Oscars nominiert, dass seine Hauptdarstellerin so toll ist, ne? Die eigentlich Musikerin ist.
Er nimmt sich sehr zurück.
Ja.
Also das muss man wirklich sagen, sonst irgendwie bei Hangover oder jetzt hier bei American Sniper oder was er alles gemacht hat, da war er richtig präsent. Aber hier richtig, da ist sie im Mittelpunkt und ihre Geschichte. Und wenn sie heult, dann darf sie auch richtig also ganz heulen und dann da wird nichts zurückgehalten.
Ja.
Also auf der Bühne nebenbei, also der ganze Stress des Showgeschäfts wird dargestellt. Also wer das noch nicht gesehen haben sollte, ist es wirklich sehenswert. Und ich glaube, wegen dieser Musikpreise kann man die schon mal einplanen. Hier bei den ganzen Preisen, die jetzt demnächst hier Golden Globe, SAG, BAFTA, sonst nicht was, Oscars dann, dass man die da schon mal einplanen kann.
Richtig.
Und dann vielleicht auch noch den ein oder anderen Preis auch noch dazu. Dann kommen wir zu Platz 3. Da haben wir Ex Libris, da geht es, glaube ich, um Bücher.
Ja, richtig. Also es geht in Ex Libris um die New York Public Library und Frederick Wiseman, der große Dokumentarist, hat sich mehrere Monate da aufgehalten, hat Mitarbeiter befragt, ist durch die Gänge gelaufen, hat die tollsten Bücher herausgesucht und stellt die auch selber vor. Es ist Direct Cinema, es ist ohne Off-Kommentar, es ist ohne zusätzliche Musik und sonstige Dinge. Ein Gang durch eine Bibliothek über 3 Stunden. Das darf man nicht vergessen, der Film ist knapp 3 Stunden lang. Aber sie werden diese 3 Stunden halt im Sinne von Mehrwertkino verbuchen. Sie werden Dinge kennenlernen, die sie vorher nicht für möglich gehalten haben. Auch was es alles an wertvollen kulturellen Schätzen gibt. Dringende Sehempfehlung von mir. Einer der besten Dokumentarfilme, die ich je gesehen habe. Ex Libris, die Public Library von New York.
Was mir bei Frederick Wiseman Film positiv aufgefallen ist, der ist ja auch schon durch Museen gegangen mit vielen schönen Bildern.
Ja.
Und solche Geschichten, dafür ist der wirklich gut. Und 3 Stunden kommen einem wie 2 vor.
Ja,
und man möchte eigentlich gleich nochmal reingehen, weil es so toll war und man da so viel rausgeholt hat. Das Wissen, was der da abliefert, das kann man alles gar nicht auf einmal speichern.
Zumal es auch unterhaltsam dargeboten wird. Das darf man nicht vergessen, weil Dokumentarfilme, die halt eine bestimmte Institution zum Thema haben, sind ja oftmals sehr langweilig. Aber in diesem Fall 3 Stunden ist sehr, sehr kurzweilig, sehr toll geschnitten, sehr fließend an sich und toller Dokumentarfilm.
Wäre vielleicht auch eine Empfehlung für viele Schüler und Studenten, dass man da sagen kann, hier wollt ihr mal was kennenlernen, hier unbedingt mal was total anderes. Also diese andere Art Blockbuster hier. Hier mal Bücher-Blockbuster, also jetzt im wahrsten Sinne.
Richtig.
Guckt euch das an, selbst wenn es am Anfang anstrengend ist. So, jetzt kommen wir zu was ganz anderem, nämlich mein dritter Platz ist Sicario 2. Oh. Was natürlich jetzt unter Kritikern total unbeliebt ist, weil es ein Genrefilm ist. Sicario 1 von Denis Villeneuve war ja schon Hart, aber Fair mit Emily Blunt. Mhm. Und jetzt also mit Benicio del Toro im Mittelpunkt. Und es ist eine harte Geschichte an beiden Grenzen von Mexiko, also an der amerikanischen und an der mexikanischen Seite der Grenze. Und es ist furchtbar hart. Es geht um den Drogenkrieg. Es geht aber auch um verwischte Fronten und um Personen, in die man sich hineinversetzen kann. Mhm. Der ist zwar furchtbar hart und am Anfang denkt man, es werden nur Klischees irgendwie abgebildet. Die werden auch abgebildet, aber sie werden, wie heißt das hier, demaskiert, weil nämlich hier Benicio del Toro so ein bisschen die Fronten wechselt oder auch mal weiterspielt, als er befohlen bekam von seinen Vorgesetzten und auch dann die beiden jungen Hauptdarsteller. Denn es geht ja auch um eine Tochter eines Drogenbarons und auch einen anderen, der da jetzt als Kojote da firmieren soll und wo der dann auch zwischen die Fronten gerät. Mhm. Und dieses Zwischenspiel macht den Film interessanter als jetzt viele andere Genrefilme zum gleichen Thema, die auch manchmal sehr viel brutaler sind. Aber zum Beispiel gab es einen mit Mark Wahlberg und ähnlichen Geschichten, die hat man aber gleich wieder vergessen. Während diesen hat man jetzt wenigstens, ich habe den nicht vergessen und ich habe ihn auch mehrmals gerne geguckt.
Da muss ich Ihnen ausnahmsweise mal widersprechen. Normalerweise kann ich die Filme, die Sie auch empfehlen, auch unterschreiben beziehungsweise da auch nachdrücklich darauf hinweisen, dass es ein guter Film ist. Sicario kommt bei mir nicht mal in den Top 50 vor dieses Jahr, weil es ein schrecklich machohafter Film ist, mit dem es nur tatsächlich um Machismo geht, in dem es um klare Schwarz-Weiß-Zeichnungen geht, der, finde ich, im Kino nichts verloren hatte dieses Jahr.
Dann sind wir da eben verschiedener Meinung, was aber auch ganz gut ist, dass wir verschiedene Schwerpunkte haben. Jetzt kommen wir zu Platz 2. Jetzt kommen wir nämlich zu den Gelbwesten und nämlich Augenblicke von Agnes Varda.
Oh ja, genau. Im Original Visage Village. Agnes Varda, eine 85-jährige Regisseurin, aufgewachsen in Polen, mittlerweile lebend in Frankreich und in Belgien, hat viele, viele, viele tolle Filme gedreht, ist ein großer Fan eines jungen französischen Fotografen, der J.R. genannt wird. Dieser Mensch, hat man vielleicht schon mal gehört, diesen Namen, er hat sehr viele großformatige Bilder, hängt er an große Silos, also Getreidesilos im Umland von Paris. Eine tolle Kunst, ein toller Fotograf. Sie geht mit diesem Fotografen auf Reise. Die haben sich einen Bulli gemietet. In diesem Bulli gibt es ein Fotostudio und porträtieren Leute. Porträtieren den kleinen Menschen auf dem Lande mit einer liebevollen Geschichte und toller Kunst. Dringende Sehempfehlung. Ein toll leidenschaftlicher Film. Eine tolle Reise von zwei hervorragenden Künstlern. Unbedingt sehenswert.
Und hier wird auf die Leute in der Provinz nicht hinabgesehen, sondern aus deren Perspektive wird das gemacht. Und die werden sich gefreut haben, dass eine alte Dame wie Agnes Varda gekommen ist.
Ja.
Und dann jetzt kommen wir zu Platz 2. Das ist bei mir First Man, Aufbruch zum Mond.
Oh.
Liegt vielleicht auch daran, weil das Angebot jetzt diesen Herbst auch so schwach war, dass das jetzt also dann noch bei mir ein guter Film war. Aber ich muss sagen, da ist jetzt also Ryan Gosling ist vorhersehbar. Er spielt das auch ganz solide, aber ich habe den Film gerne geguckt wegen Claire Foy. Mhm. Nämlich sie als sommersprossige Ehefrau und Mutter, wie sie ihn andauernd da. Also allein ihr strenger Blick macht den Film.
Ja, also viele große Filme leben ja von einem Moment oder von einer Szene, wenn sie an Titanic, ausgebreitete Arme, radeln durch den Mond, ne? E.T. denken. Hier gebe ich Ihnen recht, taucht bei mir aber nicht an den Top 30 auf, weil ich den Film tatsächlich etwas zu düster, zu sehr, ich versuche den Heroismus komplett herauszunehmen. Darunter leidet der Film so ein bisschen, weil er ganz schwere Last auf diesen Rücken trägt und das merkt der Zuschauer auch. Nichtsdestotrotz sehenswert, wer die Neil Armstrong-Geschichte sehen will, wie er auf den Mond reist und welche Schwierigkeiten Raumfahrer damals hatten, sollte sich den Film angucken.
Und jetzt tusch unsere beiden Nummer 1. Wir haben die erste Nummer 1, nämlich vom Anfang des Jahres reichlich Oscars und sonstige Preise bekommen. 3 Billboards in und so weiter und so fort mit Frances McDormand und Sam Rockwell und wie sie alle heißen.
Ja.
Woody Harrelson.
Genau, also wer diesen Film nicht auf der Liste hat in diesem Jahr, kann ich nicht nachvollziehen, ist kein Filmfan oder hat den Film aus anderen welchen Gründen verpasst. Mit großem Abstand, also wirklich sehr großem Abstand, der beste Film des Jahres, ausgezeichnet mit mehrfachen Oscars. Es geht um eine Mutter, die ihr Kind verloren hat und dieser Tat auf den Grund gehen will, weil sie der Meinung ist, dass die Polizei da zu wenig tut. Im Hinterland der USA, wunderbar, Frances McDormand in der Hauptrolle, ein wahnsinnig toller Film, charmant, herzergreifend, leidenschaftlich, nachvollziehbar, tolle Musik, ein tolles Tempo, ein toller Rhythmus, dringend gehört das, dieser Film in jeder DVD-Othek.
Und war auch der größte Hit im Cinema, denn der lief ein halbes Jahr im Cinema und auch vielfach original Englisch mit Untertitel, denn auf Englisch hörte sich das Schimpfen von Frances McDormand und Sam Rockwell und Woody Harrelson noch viel besser an als auf Deutsch synchronisiert. Und deswegen sind da auch viele Leute mehrmals in die Originalfassung, wie ich auch, reingegangen.
Ja.
Also diese Derbheit konnte man nur im Original mit Untertiteln mitbekommen. Das war auf Deutsch gar nicht vermittelbar.
Richtig.
Jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1. Das machen wir ganz kurz. Nämlich der ist noch im Angebot. Den kann man noch im Cineplex sehen. Nämlich Widows von Steve McQueen mit Viola Davis.
Mhm.
Es ist furchtbar brutal. Es geht aber um Frauen, die nicht die andere Backe hinhalten. Und da kann man wirklich was lernen und dann auch irgendwie ein blondes Dumpchen, was sich auch dann nachher wehrt und wie die also alles besser machen als ihre Männer.
Ja.
Hier haben wir 2 Millionen Dollar. 20 Plastikboxen. Jede Box enthält 100.000 Dollar in 100-Dollar-Scheinen. Die wiegen knapp 20 Kilo. Und hier haben wir auch 2 Millionen Dollar. 40 Plastikboxen. Und jede Box enthält 50.000 Dollar in 50-Dollar-Scheinen. Die wiegen knapp 40 Kilo.
Ich kam mir vor wie in der Schule.
Kann man wohl sagen.
Wir müssen anfangen, wie Profis zu denken. Wir sind Geschäftspartner. Und es gibt kein schmalziges Wiedersehen. Nach dem Job ist Schluss. Wir haben 3 Tage, um den Eindruck zu erwecken, wir wären Männer. Wir haben einen Vorteil dadurch, dass wir die sind, die wir sind.
Wieso?
Weil niemand glaubt, dass wir die Eier haben, um die Sache durchzuziehen.
Die Auflösung des Films wollen wir nicht verraten, denn wer den jetzt noch im Kino sehen will, der muss ja noch überrascht werden, wie der Film endet. Und das möchte ich nicht verraten und das ist also meine Nummer 1.
Gebe ich Ihnen recht, toller Film, bei mir in Top 20 auch, mit einer hervorragenden Viola Davis in der Hauptrolle. Dringende Sehempfehlung, toller Film.
Für mehr ist leider nicht Zeit. Cirque Christian Gerz, vielen Dank, dass Sie heute Abend kurz vor Jahresende noch Zeit für uns hatten.
Sehr gerne. Die Liste ist natürlich auch in der Nadan zu sehen, an der ersten Nadan am 9. Januar.
Wir hören uns, wie gesagt, im neuen Jahr, unter anderem auch mit Kino und Christian Gerz. In einen schönen Abend, in ein neues Jahr, begleitet euch nun der amerikanische Superstar Kendrick Lamar mit der Begleitsängerin SZA, SCA, und sie singen aus Black Panther All the Stars. Let's talk about love.